Heute habe ich im Interview Jan Hegenberg, für viele bekannt als der Graslutscher. Was überhaupt ein Graslutscher ist, warum der Weltuntergang ausfällt und wo wir aktuell in der deutschen Energiewende stehen, das erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Ja, herzlich willkommen im Podcast Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Heute habe ich einen Autor bei mir im Podcast-Interview, nämlich Jan Hegenberg oder besser bekannt unter dem Namen der Graslutscher.
Ja, guten Morgen.
Sie haben zwei Bücher geschrieben, die ich unwahrscheinlich liebe und schon ganz, ganz oft weitergeschenkt habe. Und da wollen wir heute einmal drauf eingehen, ganz besonders auf das neue Buch Klima-Bullshit-Bingo, also ein wirklich genialer Titel, der, finde ich, ganz, ganz gut gerade in die Welt passt. Aber damit gerade die Hörer, die Sie noch nicht kennen, erstmal wissen, wer ist das denn überhaupt, was macht er denn überhaupt, stellen Sie sich doch gerne einmal vor, wer sind Sie, wie ist so Ihr Werdegang und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man diese zwei tollen Bücher geschrieben hat?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, Name Jan Hegenberg, genau. Ich bin eigentlich, also mein höchster Bildungsabschluss ist ein BWL-Studium von der FH Wiesbaden. Das ist jetzt noch nicht sonderlich spektakulär. Und danach war ich ganz normal in der IT und habe da als Berater gearbeitet. Und habe dann ja angefangen, über ein paar Dinge, die mich so beschäftigen, zu bloggen. Das war so, ja, 2012, 13, da war das Wort Bloggen eigentlich schon ein Anachronismus, da gab es eigentlich keine wirklichen Blogs mehr, deswegen habe ich das auf Facebook auch nur gemacht und ja, dann haben mich mehrere Leute angesprochen, das sei toll, was ich schreibe, ich soll das bitte in einen richtigen Blog überführen. Dann habe ich 2014 ja einen Blog gegründet, der Graslutscher heißt, da ging es hauptsächlich noch um vegane Ernährung. Und ja, dann kamen die Jahre, die wir jetzt alle kennen, mit Klimakrise und Antworten darauf. Und deswegen ist das eigentlich mittlerweile mein Hauptthema. Ja, und dann kam irgendwann ein Verlag und hat gesagt, uns gefällt, was du schreibst, lass doch mal ein Buch draus machen. Und das ist cool. Auch ganz gut. Ansonsten wäre das Buch auch nie entstanden. Also alle Zuhörenden, die auch schon mal irgendwie gerne geschrieben haben, die meisten haben sowieso immer 5, 6 Ansätze für einen Buchtitel auf ihrer Festplatte mit 3, 4 Seiten, aber irgendwann wird es nicht mehr weiter verfolgt. Aber wenn man so eine Deadline im Rücken hat und auf Amazon bereits das eigene Buch beworben wird, ohne dass man es bereits geschrieben hat, dann erhöht das die Motivation zum Schreiben doch wirklich erheblich.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin gerade dran, auch das erste Buch zu schreiben. Ob es dann in den Verlag geht oder doch der Eigenverlag ist, müssen wir mal schauen, ob es dann genommen wird. Und ja, so eine Deadline im Rücken, die bewirkt dann doch einiges. Aber wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Es fing ja an mit dem Blog der Graslutscher. Auch das wieder ein genialer Titel. Wie kommt man auf den Namen Graslutscher?
Ja, das ist natürlich eigentlich so eine ironische Selbstbezeichnung. Die meisten kennen das Wort gar nicht mehr, aber 2014 war das unheimlich beliebt, ja, um sich über Leute lustig zu machen, die kein Fleisch mehr essen. Und wenn man sich den Namen dann selber gibt, dann nimmt man im Prinzip diese Bezeichnung so ein bisschen aus dem Spiel raus, weil es dann witzlos ist, sie zu nehmen, weil die Leute sich ja bereits selber so nennen. Deswegen, es hat so gut funktioniert, also jetzt nicht nur meinetwegen, sondern auch wegen anderen Leuten, die das gemacht haben, dass das Wort mittlerweile niemand mehr kennt, was wiederum zum Problem führt, weil dann viele Leute gar nicht verstehen, was eigentlich die ursprüngliche Intention dieses Namens war. Aber ja, also genau, das ist einfach eine selbstironische Eigenbezeichnung, die ja leider auch nicht mehr so viel mit meinem jetzigen Thema zu tun hat, denn aktuell schreibe ich so zu 99% über Energiewende und Technologieumstieg und ja, nicht mehr über Ernährung.
Wobei das natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit das ganz große Ding ist, was jeder machen kann, aber es möchte natürlich keiner drüber reden und es möchte keiner nun oder wenige diesen Schritt gehen. Es entwickelt sich ja doch sehr positiv, dass halt fleischlose Ernährung immer mehr kommt und da auch inzwischen es einige Ersatzprodukte gibt, wo man auch lange drüber streiten kann, sind die sinnvoll oder nicht. Aber naja, wenn man halt für den Privatnutzer es zusammenfasst, ist das schon ein Riesenhebel, den er im Sinne des Klimawandels machen könnte, wenn nicht der größte, den er überhaupt machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch immer noch ein Thema, was mich irgendwie umtreibt. Es ist nur, wie soll ich sagen, in Deutschland schon auf einem Ja, sehr guten Weg. Also wenn man sich die Tendenz anguckt, dann sieht man halt, okay, Supermarktregale, in denen vor 10 Jahren noch Würste gestanden haben, also Tierwürste, die sind voll mit Ersatzprodukten. Man kann überall pflanzlichen Joghurt kaufen und was weiß ich. Und ich kenne auch eine ganze Menge Leute in meinem Bekanntenkreis, das sind jetzt keine Vegetarier oder Veganer, aber die haben sich ganz normal angewöhnt, auch wenn sie jetzt irgendwie einfach nur so ein paar Nuggets zum Abendessen sich holen, dann holen sie sich auch die pflanzlichen. Und das ist natürlich ein riesiger Hebel. Und ja, da geht es in Deutschland tatsächlich in eine sehr gute Richtung, muss man mal konstatieren. Also vor allen Dingen auch verglichen mit anderen sehr modernen Gesellschaften. Also wenn man sich in die Niederlande mal anguckt oder Dänemark oder Schweden, da kriege ich nicht so ein großes Angebot an veganen Produkten. Deswegen habe ich auch gedacht, eigentlich ist jetzt in Deutschland mal das Thema Energie drängender.
Ja, und also wir wohnen hier direkt an der holländischen Grenze. Wenn ich hier rausgucke, zu 3 Seiten ist Holland, nur hinter mir ist Deutschland. Also wir sind sehr, sehr viel
Okay.
in Holland unterwegs. Es tut sich schon was, aber wenn man so, wir haben 2 Kinder, 6 und 8, wenn man mit denen dann doch mal an so einem Fastfood-Ding anhält, und es denen nicht sagt, dann sind halt die Nuggets halt fleischlos und sie merken es nicht mehr. Also die Qualität ist wirklich gut. Was dann genau drinsteckt, möchte ich vielleicht auch nicht unbedingt immer wissen, aber da hat sich schon echt einiges
Unterschiede.
getan. Ah, okay, dann habe ich aber jetzt auch verstanden, Graslutscher, weil ich kannte den Namen auch wirklich nicht mehr. Also wir haben diese Bezeichnung für fleischlose Ernährung hier bei uns regional nicht gehabt, aber dann habe ich heute auf jeden Fall schon wieder was gelernt. Vielen Dank dafür.
Ja, keine Ursache, gerne.
Was treibt Sie an? Ich also merke es selber, wenn man Vorträge hält, wenn man wirklich versucht, dort Leute bewusst zu machen, ob es Klimawandel, Nachhaltigkeit, was auch immer es jetzt in diesem Sinne ist. Es ist schon anstrengend und man bekommt häufiger mal einen auf den Deckel. Was treibt Sie an, sich jetzt so mit diesem Thema dort zu beschäftigen und da so viel Herzblut reinzusetzen, da ja was voranzubringen?
Also ganz ursprünglich natürlich, dass es unglaublich wichtig ist, dass Klimakrise einfach eine sehr große Gefahr ist. Und also meine erste Motivation war, würde ich mal sagen, Angst und Sorge. Und je mehr ich darüber lerne, desto mehr ist meine Motivation sogar, naja, das erhalten zu wollen, was wir haben, weil ich so ein bisschen von so einer totalen Zukunftsangst gewechselt bin in eine sehr große Zukunftsneugier, weil ich jetzt sehe, dass wir wahnsinnig viele Optionen haben und dass wir ja uns eine richtig tolle Gesellschaft aufbauen können mit den Mitteln, die wir haben. Und es wirklich extrem ärgerlich wäre, wenn wir das nicht machen würden, nur weil ja ein paar Leute aktuell noch gut Geld verdienen mit Öl und Gas verbrennen. Und das Zweite ist, dass bei dem ganzen Thema Kommunikation halt echt eine sehr große Rolle spielt. Das klingt immer so abstrakt, Kommunikation, können sich viele nichts darunter vorstellen, aber also auch von den Leuten, die für Klimaschutz sind, wird da nicht immer optimal agiert. Da wurde auch sehr, sehr lange ja immer wieder dieses Bild bemüht von dem Eisbären, der von der Scholle fällt und dann hier eine Überschwemmung und da ein Waldbrand und sowas. Und es ist natürlich auch gut, dass diese Dinge kommuniziert werden für Leute, die ganz am Anfang stehen, aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Menschen, die damit dann irgendwann überfordert sind. Wenn die das in einer zu hohen Frequenz zu sehen bekommen, dann helfen die nicht, das Klima zu schützen, sondern dann verfallen die, glaube ich, in ja, Lethargie und Schockstarre und wollen von dem Thema nichts mehr wissen. Und
Das
das
Gehirn
geht.
schützt sich selbst. Das
Ja,
Gehirn schützt
exakt.
sich und sagt, ich kann das Problem nicht lösen, also schütze ich mich, indem ich es ausblende, sonst wird man verrückt. Und es ist halt einfach Selbstschutz. Und das ist genau wie Sie sagen, die Bilder brauchen wir, aber dann muss es halt irgendwie ein Positives sein, dass man Beispiele zeigt, wie Leute erfolgreich etwas gemacht haben, wie sie glücklich damit sind mit den Umstellungen, dass man sich was Positives da abziehen kann, ja.
Also ich habe das jetzt so autodidaktisch gemacht, wahrscheinlich weil ich einfach länger schon im Internet am Diskutieren bin. Ich habe aber auch dann mal die Fachleute gefragt, von Psychologists for Future zum Beispiel, und die sagen das auch. Also es gibt natürlich Menschen, die mir vorwerfen, das beschönigen zu wollen und alle in, wie soll ich sagen, ja, in falscher Hoffnung zu wiegen. Aber auch die Leute, die sich damit täglich auseinandersetzen, wie Menschen zu Verhaltensänderungen zu bringen sind, sagen, nee, das ist schon ein guter Weg. Zwar durchaus die Wahrheit sagen, aber eben auch eine Perspektive bieten, weil ohne Perspektive wir den Großteil der Gesellschaft nicht dafür gewinnen können, daran zu arbeiten. Und die brauchen wir ja. Wir können das nicht mit 5% der Gesellschaft lösen, die sich dafür interessieren und die anderen sagen, ja okay, macht ihr mal. Das wird so nicht klappen. Das muss ein Gemeinschaftsprojekt werden.
Und jeder Einzelne muss seinen Vorteil da drin sehen, der allerdings nicht finanziell sein muss. Also dass wir nicht immer alles nur auf monetär runterbrechen, sondern Gesundheit, Komfort und also viele Punkte. Sie hatten es ja angesprochen, das Thema Gas und Öl, Elektrofahrzeuge. Sie hatten ja gestern dort wieder einen sehr kontroversen Post, sage ich mal, der dann heute Morgen aufgeklärt wurde. Ich fahre das Elektroauto, weil es mir einfach mehr Spaß macht, weil ich es einfach für die Weiterentwicklung des Verbrenners sehe. Keine Schaltvorgänge mehr, ganz, ganz viele Vorteile, viel mehr Software da drin. Es macht mir einfach mehr Spaß. Natürlich tut man auch was Gutes für die Umwelt, aber es ist halt einfach für mich der nächste Schritt.
Ja, also da bin ich natürlich dabei. Mir geht das ganz genauso. Mein ersten Urlaub, den ich mit dem E-Auto gemacht habe, das Traurigste war, als ich das E-Auto wieder abgegeben habe, das war von Nextmove und die sitzen irgendwie, ich glaube, eine Stunde von hier, und dann musste ich mit meiner alten Verbrennergurke wieder zurück nach Wiesbaden fahren. Das war, als würde ich hatte das Gefühl, ich steige in einen alten Traktor irgendwie von 1980, und das Doofe daran ist nur, dass man es natürlich sehr schlecht anderen Menschen vermitteln kann, die noch nie in einem E-Auto gesessen haben. Also das ist das Blöde daran. Ich habe auch schon gehört, es wäre am allertollsten, wenn man einfach allen Menschen einmal die Erfahrung transferieren könnte und sie einmal mitnehmen könnte, einfach um zu merken, dass es auch viel komfortabler ist. Ich meine, klar, es gibt 1-2% der Menschen, die lieben es, wenn der Motor laut aufheult und haben eine große Faszination für V8-Motoren, aber ich vermute, dass es ein sehr kleiner Teil ist. Die allermeisten Menschen wollen einfach von A nach B kommen und meine Kinder, die finden es zum Beispiel total toll, wenn wir elektrisch fahren, weil es ein bisschen laufruhiger ist und das Beschleunigen lustig ist und weil da ein Blinker in dem Ding drin ist, der Furzgeräusche macht. Das finden die witziger als, keine Ahnung, das wie eine Mercedes ist oder sowas.
Ja, ist bei uns genauso. Also die Kinder lieben das Ding und ja, da muss man schon aufpassen, dass sie halt nicht irgendwo andere Leute dann, die halt noch kein E-Auto fahren, halt irgendwo anmachen.
Also das stimmt, das ist natürlich bei vielen Technologien so. Es ist auch einfach eine natürliche Fortführung. Das versuche ich, ist auch ein Argument, was viel zu selten gebracht wird, weil ja viele Menschen denken, wir würden jetzt umsteigen, weil irgendwelche Politiker das so vorgeben und die haben aber gar keine Ahnung, die wollen das irgendwie so aus ideologischen Gründen. Dabei ist Energiewende, also selbst wenn wir gar keine Klimaproblematik hätten, wäre das trotzdem der logische Schluss, weil es die effizientere Methode ist, mit Energie umzugehen und sauberer natürlich
auch. Und die Elektrifizierung ist ja auch nur der logische Schluss der Physik. Also wir können das einfache Beispiel Kochen nehmen. Früher haben wir ein Feuer gemacht, haben darauf gekocht, dann haben wir mal einen Gasherd gehabt und jetzt ist natürlich in jeder Küche ein Elektroherd. Ja. Da denkt ja keiner mehr darüber nach. Wir könnten ja auch da den Verbrenner weiter haben. Nur es macht halt einfach keinen Sinn.
Ja. Ich finde, das vergessen wir auch oft. Also ich finde, viele Menschen vergessen, in was für einem riesigen Komfort wir uns bereits befinden. Ich habe einen Freund, dessen Eltern haben so ein Haus in Slowenien und da ist einfach alles da wird einfach Holz genommen. Also es ist irgendwo hoch auf dem Berg. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass in Slowenien alle mit Holz heizen, um Gottes Willen. Das ist halt sehr ländlich. Und da muss man halt morgens einfach so ein paar Holzscheite in so einen Ofen reinmachen, wenn man erstmal einen Kaffee kochen will. Und abgesehen davon, dass es natürlich erstmal ein bisschen länger dauert, weiß ich mittlerweile auch, dass es so für die Luftqualität in dem Raum nicht wirklich toll ist. Wenn man mal mit einem Pneumologen redet, der wird auch sagen, ja, es ist eigentlich schon besser, wenn wir es anders machen. Und ich bin so aufgewachsen, ich gehe in die Küche und drehe da an einem Rädchen und dann fließen da halt 2 Kilowatt in den Herd rein, der warm wird, ohne zu stinken, ohne die Luft schlecht zu machen. Wir leben zum Teil bereits in einer Welt, die vor 100 Jahren Science Fiction gewesen wäre. Und ich glaube, viele wissen es gar nicht zu schätzen, traurigerweise.
Ja. Wir gehen mal einen Schritt weiter, kommen zu Ihrem ersten Buch, Weltuntergang fällt aus. Wie gesagt, ich habe knapp einem Jahr vor Weihnachten war es eins der drei Empfehlungen, die ich halt allen Hörern mitgegeben habe. Wenn ihr irgendwo ein tolles Buch haben wollt über die Weihnachtsfeiertage oder halt irgendwo jemandem was schenken möchtet, nehmt dieses Buch. Es ist witzig, es ist positiv. Es war wirklich eins, ich habe hunderte Bücher über Nachhaltigkeit und Klimawandel gelesen und ich kann wahrscheinlich drei aufzählen, die echt positiv geschrieben sind und alle anderen, die sagen, die Welt geht unter. Also ja. Genau wie der Name sagt, Weltuntergang fällt aus. Wie kam es zu diesem Buch und was war so die Intention, das zu schreiben?
Tatsächlich, also der Titel ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen mir und dem Verlag Komplett Media. So läuft das auch. Man sitzt dann zusammen, man hat ein großes Google-Doc und überlegt dann, was können wir denn machen? Den Inhalt, den hatte ich natürlich in dem Kopf, also dass ich einfach mal erklären möchte, wie Energiewende eigentlich funktioniert. Und deswegen, ich kann auch nur empfehlen, also da ist ein Verlag wirklich Gold wert, weil die natürlich Erfahrung darin haben. Und da haben wir gemerkt, ja, das ist eigentlich ein guter Aufhänger, weil ja genau das eben das Problem ist, dass die meisten Leute wirklich gerne was darüber wissen wollen. Es ist aber natürlich eine große Überwindung, ist, sich dann an ein Buch anzuwagen, das einem erstmal richtig einen Schlag in die Magengrube versetzt, weil es weil es hauptsächlich um Probleme geht und Aussichtslosigkeit. Und ich fand halt auch, dass es die Wahrnehmung verzerrt, wenn wir das immer so sagen, weil es halt wirklich Chancen gibt, die wir haben. Also ich kriege auf den Vorwurf, dass ich würde das alles viel zu positiv darstellen und würde so tun, als wenn das alles ganz einfach wäre. Also klar, wir haben immer noch einen Riesenhaufen Arbeit vor uns, aber es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob ein möglicher Ausgang ist, dass wir es am Ende schaffen und in einer viel besseren Welt leben als vorher oder ob wir nur noch die Wahl haben zwischen schlechter und am schlechtesten. Und ja, ich finde, das merkt man auch in der Gesellschaft, dass sich viele Menschen daran gewöhnt haben, an so ein Mindset, dass ab jetzt alles immer nur noch schlechter wird, vor allen Dingen auch in jedem Belang. Also selbst wenn ich davon ausgehe, dass wir wirklich bei, keine Ahnung, 1,8 Grad Erwärmung rauskommen, was natürlich blöd wäre, gibt es ja immer noch ganz viele Felder, in denen die Menschen vor 50 Jahren uns drum beneiden werden, in was für einem Wohlstand und Luxus wir leben werden, weil ja Menschen halt nicht aufhören, sich neue tolle Sachen auszudenken. Und
ja, also ein ganz tolles Buch in dem Bereich Factfulness von Hans Rosling, leider inzwischen verstorben, der auch wirklich so positiv gemacht hat und geschrieben hat. Und dort ist ganz am Anfang ein Test, wo einem 10 Fragen gestellt werden, wie stehen wir gerade auf der Welt? Und die Quote ist katastrophal schlecht, weil wir alle denken, natürlich durch die Medien, es ist alles viel, viel schlechter und in Wirklichkeit ist so ziemlich alles besser geworden. Wir leben im Paradies, wir wissen es nur nicht zu schätzen. Und das ist etwas, was man immer wieder deutlich machen sollte, wenn man es genau, wie Sie gesagt haben, mit der Vergangenheit vergleicht, weil es gibt, glaube ich, wenig, was in der Vergangenheit wirklich besser war, auch wenn wir es immer glauben.
Ja, da ist natürlich auch viel Verklärung drin, klar, ab einem gewissen Alter denkt man an seine Kindheit zurück, da war alles ein bisschen einfacher und dann denkt man an, irgendwelche Erlebnisse, das ist ja auch ganz normal, aber das sind natürlich immer nur ganz kleine Ausschnitte. Ich meine, wir fallen da ja wahrscheinlich auch beide drauf rein, keine Ahnung, ich denke dann an irgendwelche Sachen, die es zu essen gab bei meiner Oma oder sowas und dann denkt man, hat man natürlich diesen Hang, aber gleichzeitig, wenn man rauszoomen würde aus diesem Bild und sehen würde, wie es allen Menschen allgemein geht, dann müsste man genau das konstatieren. Ich glaube, Hans Rosling hat, obwohl er leider so früh verstorben ist, da wirklich immer noch sehr viel Wirkung, denn sowohl ich bin darüber eingestiegen, als auch Hannah Ritchie, die It's Not the End of the World geschrieben hat letztes Jahr, witzigerweise, was ja fast genauso wie mein Buch klingt. Und Christian Stöcker, der geschrieben hat, Die große Beschleunigung, was im Prinzip wie eine Art deutsche Version von Not the End of the World ist, hat ebenfalls was darüber geschrieben, was Hans Rosling gesagt hat. Und genau diesen Test eben, was glauben Sie, keine Ahnung, wie sieht es aus um Säuglingssterblichkeit und weiß ich was.
Ja.
Und es ist frappierend. Deswegen vielleicht muss man das als Wort mal definieren, Hans-Roslingismus oder irgendwie sowas.
Also in Vorträgen habe ich das gerne, dass man irgendwie so drei Fragen rausnimmt und damit startet und mal übers Handy oder so dann abstimmen lässt, dass man es halt sieht. Und ja, es kommt immer das Gleiche raus. Die Schimpansen schlagen uns, weil sie einfach nur statistisch irgendwas drücken. Und wir einfach denken, es ist halt alles schlecht und so kann man es halt gut starten.
Oh, das kann ich noch gar nicht. Die Schimpansen kriegen das bessere Ergebnis.
Weil die haben das bessere Ergebnis erheblich besser als wir Menschen.
Ja, klar, natürlich. Das ist witzig. Und das merke ich mir. Sehr schön, sehr schön.
Ja, dann kam im Sommer Ihr zweites Buch, Klima-Bullshit-Bingo. Wie ist es denn dazu gekommen? Auch da ein total cooler Titel. Was ist da so der Hintergrund?
Ja, also ich vielen Dank nochmal für das Feedback. Das freut mich natürlich sehr, dass das so gefallen hat. Ging ja glücklicherweise auch ein paar anderen Leuten so. Und ich habe gemerkt, ich versuche natürlich dann auch immer in Online-Diskussionen auf mein eigenes Buch zu referenzieren, weil ich meine, wenn man sich die Arbeit schon mal gemacht hat, dann wäre es ja blöd, das alles sich normal aus den Fingern zu sorgen. Und merke dann schnell, dass es immer noch für viele Menschen überfordernd ist, weil da viele Einheiten drin sind und Energie ist sowieso für viele so schlecht greifbar. Und obwohl ich wirklich versucht habe, es ja wirklich sehr runterzubrechen und mit einfachen Worten zu beschreiben, ist es, glaube ich, ein Thema, was bei vielen Menschen schlecht ankommt. Und ich habe gemerkt, für viele ist das schon 5 Schritte zu weit. Die muss man wirklich nochmal ganz weit vorne abholen bei ganz grundlegenden Themen, ja, die leider medial immer noch verstärkt werden. Keine Ahnung. Also wirklich teilweise auch absurde Dinge, dass Leute gar nicht verstehen, warum wir überhaupt CO2 einsparen wollen, weil CO2 ja wichtig ist, weil Pflanzen CO2 verstoffwechseln. Und da ist natürlich immer so ein winziges Fünkchen Wahrheit drin, aber ja, natürlich verstoffwechseln Pflanzen CO2, aber das nutzt natürlich trotzdem in der Menge nichts. Also viel hilft nicht immer viel. Und genauso ist es bei CO2 auch so, dass wir mit dem CO2 in der Atmosphäre eigentlich schon ganz gut hinkommen, was Pflanzenanbau angeht. Ja, da habe ich dann gemerkt, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen runtergehen, deswegen ist das in 25 Teile eingeteilt. Klima-Bullshit-Bingo eben, ich weiß nicht, wer ein Bullshit-Bingo kennt, das Konzept ist, dass man einfach sagt, okay, es gibt zu einem bestimmten Thema so viel blödsinnige Aussagen, dass wir die mal alle sammeln und dazu schon mal eine Richtigstellung schreiben. Und wenn dann Leute irgendwo in der Diskussion 5 von diesen blöden Thesen ausführen und die liegen auf einer Reihe, dann kann man Bingo schreien. Das macht natürlich in der Realität niemand. Aber es soll erstmal dazu dienen, dass wir so ein bisschen Common Ground bekommen und vielleicht über die ganz absurden Dinge uns nicht mehr streiten, sondern über die wir uns wirklich mal streiten müssen, ne?
Wenn wir da jetzt mal reingehen, also wir haben nicht die Zeit, sonst hätten wir das Bullshit-Bingo mal zusammen gespielt und mal gucken, wer zuerst Bingo geschrien hätte. Aber gibt es so die drei größten Vorurteile von den 25, wo Sie sagen, die haben Sie jetzt echt am häufigsten gehört und können Sie auch echt nicht mehr hören?
Ja, also Platz 1 für mich aktuell immer noch Thema Rohstoffe. Und zwar, weil sich das auch nicht nur durch Energiewende zieht, sondern alle Felder von menschlichem Fortschritt werden von Leuten schlecht geredet, weil sie merken, dass wir dafür Rohstoffe brauchen. Und das finde ich so fahrlässig und auch irgendwie unehrlich, weil diese Menschen meistens überhaupt kein Problem damit haben, was für Rohstoffe für unseren aktuellen Status quo überall gebraucht werden. Denn wenn man sich umguckt in unserem Zimmer, es gibt kaum einen Gegenstand darin, der irgendwie ohne Bergbau hergestellt worden ist. Aber das wird immer so, ja, okay, das ist ja schon so. Aber wenn wir jetzt irgendwo Technologien haben, die viel weniger Rohstoffe benötigen und weniger Abgase erzeugen und generell also für menschlichen Wohlstand viel, viel besser sind, dann wird auf einmal ganz genau hingeguckt, ob da nicht doch 1 Gramm Metall drin ist, was natürlich im Jahr 2024 leider nicht überall unter menschenwürdigen Bedingungen gewonnen wird. Das weiß ich natürlich auch. Aber ich frage mich immer, was ist denn die Alternative? Was wollt ihr denn machen? Wollt ihr versuchen, das ohne Metalle zu lösen, das Problem? Good luck, werdet ihr nicht schaffen. Also dann gibt es wirklich noch die Möglichkeit, sich in eine Jäger- und Sammler-Community zurückzuziehen, in der man im Erdloch wohnt und Tannenzapfen kocht. Das will ja auch niemand. Also das finde ich wirklich wahnsinnig schwierig. Es ist ganz sachlich gesprochen, ist das ein sogenannter Nirvana-Fehlschluss. Man guckt sich eine Lösung an und vergleicht sie mit einem absolut unerreichbaren Ideal, nämlich dem, dass man irgendetwas löst, ohne in die Natur anzugreifen, und sagt dann, naja gut, also ich möchte, also wenn ihr dieses riesige Problem Klimakrise lösen wollt, dann möchte ich aber, dass das passiert, ohne dass irgendwo irgendwas Schädliches passiert. Ja, das ist natürlich eine absolut naive Grundhaltung.
Wenn man dann noch weiter geht, dann vergleichen wir immer, in der Natur wäre ja alles gut. Nein, die Natur ist super grausam. Also ich bin leidenschaftlicher Wildlife-Fotograf und wie die Tiere miteinander umgehen, da ist Fressen und Gefressen werden. Also das ist halt auch nicht alles.
Das ist ja auch so ein blitzer Fehlschluss, keine Ahnung, irgendwas, ich möchte irgendwas nicht, weil das unnatürlich ist. Ich auch mal denke, naja, also giftige Pilze sind natürlich und irgendwelche Mikroorganismen, die mich umbringen wollen, sind auch alle natürlich. Es ist eine unserer ja, menschlichen hervorragenden Eigenschaften, dass wir uns in diesen Punkten ja, Lösungen überlegt haben, die diese natürlichen Gefahren eben beseitigt. Ja, das ist ein bisschen seltsam.
Und bei dieser ganzen Rohstoffthematik, es wird ja gerne dann beim natürlich beim Elektroauto und bei den Akkus genommen.
Ja, natürlich.
Wenn von den Kritikern jemand auf sein Handy verzichtet, dauerhaft, wo ja auch ganz, ganz viele Sachen da drin sind, dann darf er weiter kritisieren. Ich glaube, es wird keiner tun, weil das ist ja so ein Gegenstand, natürlich wo keiner nicht drauf verzichten möchte, aber ja, wo natürlich auch ganz viele Sachen drin sind, über die man diskutieren könnte.
Ja, ja, lustigerweise sind da noch ein paar andere Sachen drin, die in dem E-Auto nicht drin sind. Also Coltan zum Beispiel ist ein Riesenproblem bei Prozessoren und Chips und sowas. Wir könnten dieses Spiel bei allen spielen. Ich könnte bei allen Sachen sagen, ach so, du hast da jetzt ein neues Heilmittel gegen eine schlimme Krankheit, aber wie wird denn das hergestellt? Das würde niemand sagen, weil es extrem zynisch wäre. Da würden alle sagen, ja Moment mal, du kannst doch den Leuten jetzt nicht ihre Medikamente vorenthalten, nur weil da was drin ist. Da wären wahrscheinlich gleich alle sauer auf mich. Und bei dem Thema geht es um die Lösung von einem noch viel größeren Problem. Und also ja, das nervt mich auch sehr, weil es in der Häufigkeit wirklich ist, als wenn man gegen Windmühlen anrennt. Ja. Das war eins. Das zweite ist natürlich immer noch in Deutschland halt, was mit der Atomkraft ist. Wollte ich auch zunächst mal einen Artikel zu schreiben, um zu gucken, ob man das vielleicht mal irgendwann ein bisschen einfangen kann. Denn ich weiß, dass da, man kann da auch drüber streiten. Es ist nur mittlerweile halt gegessen. Also selbst wenn wir jetzt die Kraftwerke nochmal ans Netz nehmen würden, die wir noch nicht abgerissen haben, dann haben wir ja nicht die Energiekrise gelöst. Oder also die Energiewende ist damit nicht beendet.
Wieder ein Wahlkampfthema zu werden. Die eine der Parteien hat es sicher wieder drauf geschrieben, dass sie jetzt die wieder einschalten wollen und wir das Thema anscheinend im nächsten Jahr wieder rauf und runter reiten.
Also das finde ich auch wahnsinnig schwierig. Nicht, weil ich so ein riesen Atomkraftgegner bin. Meinetwegen können wir die drei auch wieder ans Netz nehmen. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich ziemlich teuer wäre. Nur der Trugschluss ist ja, dass wir dann auf einmal das Problem gelöst hätten. Aber die Energiewende wäre damit dann vielleicht zu 2 weiteren % gelöst und wir hätten noch 98% vor uns. Und statt die anzugehen, streiten wir uns dann wieder monatelang darüber, was mit 3 Reaktoren ist. Das ist halt wirklich absolute Ablenkung von wichtigen Themen. Vielleicht auch bewusst, ne? Weiß ich natürlich jetzt nicht. Und das Dritte ist halt dieses Ablenken auf andere Länder. Aber China, ganz großer Klassiker. Und da muss ich auch sagen, das nehme ich den Menschen aber weniger übel als das Rohstoffthema, weil da die Kommunikation seitens der Medien auch wirklich schwierig ist. Da gibt es dann Artikel von der ARD, wo dann gesagt wird, hier so und so viele Kohlekraftwerke weltweit in China geplant. Und wenn man das liest, ohne die Hintergründe zu kennen, dann kann man gut zu dem Schluss kommen, dass deutsche Klimaschutzmaßnahmen Blödsinn sind. Kann ich total gut nachvollziehen. Denn wenn man dann nicht weiß, dass die Auslastung dieser Kraftwerke runtergeht und dass China gleichzeitig nochmal ein Vielfaches an Erneuerbaren zubaut und die wahrscheinlich jetzt dieses oder nächstes Jahr ihren Peak bekommen, also dass sie dann auf dem Höchstpunkt ihrer Emissionen ankommen und ab dann wieder fallen, dann denkt man natürlich, das ist alles Quatsch. Und deswegen, da bin ich mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, da bin ich besser gelaunt, wenn ich darüber rede, weil ich weiß, das sind Leute, die sind so ein bisschen auf so eine Nachricht reingefallen und jetzt muss man die wieder irgendwo abholen und da ist weniger böser Wille dabei.
Ja, ist auch eins der Hauptargumente. Was ist denn mit China? Und wir sind ja nur 2% in Deutschland und das bringt doch alle gar nichts. Es ist ja pure Verdrängung, um halt einfach das Problem nicht anzugehen.
Ja.
Wo stehen wir denn in der deutschen Energiewende? Wenn wir nun so allmählich zum Abschluss kommen und auch mit einem positiven Ausklang aus diesem Interview rausgehen wollen, was gibt es denn dort, was man vielleicht so als Status quo, aber vielleicht auch als Ausblick sagen kann, wo wir wirklich stehen und was für Chancen wir in den nächsten Jahren haben?
Ja, ich würde mal sagen, also aktuell sieht es deutlich besser aus als an irgendeinem Punkt in den letzten 10 Jahren. Das muss man mal ganz klar festhalten. Also unser Ausbau ist wieder klar nach oben gegangen, sowohl Solarkraft als auch die dringend benötigte Windkraft. Und ich kenne auch ein paar Projektierer, die Windparks im Süden von Deutschland planen. Und da merkt man auch, dass in den Köpfen der Menschen sich ein bisschen was getan hat. Vermutlich auch wegen der Energiekrise. Wahrscheinlich haben viele Menschen sich da zum ersten Mal überhaupt darüber Gedanken gemacht und merken jetzt, okay, wir können uns nicht mehr länger da durchwurschteln. Aber da drehen sich die Vorzeichen. Und wenn man sich anguckt, hier Kohleverstromung ist auf dem Niveau von 1957 wieder angekommen in Deutschland. Das ist natürlich eine phänomenale Zahl. Liegt zu einem Teil auch daran, dass unser ganzer Strombedarf etwas runtergegangen ist und wir jetzt mehr importieren. Gehört zur Wahrheit dazu, ist aber nicht schlimm. Ich finde, da regen sich auch mal gerne Leute drüber auf, aber letztendlich importieren wir sehr, sehr sauberen Strom, anstatt mehr Kohlestrom in Deutschland zu erzeugen. Also aus Klimasicht ist das auch was Gutes. Und die Ausbauziele sehen auch gut aus. Ich würde sagen, also sie sehen so gut aus, dass man mittlerweile wirklich gucken muss, dass wir jetzt auch das Speicherthema verstärkt angehen, weil wir mittlerweile um die Mittagszeit im Sommer dann wirklich so große Solarpeaks haben, dass wir uns jetzt schon drum kümmern müssen. Und klingt jetzt auch wieder, als wenn das primär ein Problem wäre. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein Problem des großen Erfolgs an der Stelle. Also da sehen wir wirklich gut aus. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass unsere E-Auto-Verkäufe jetzt so runtergehen. Ich muss natürlich auch gucken, inwieweit das ein Trend ist oder jetzt ein Zustand, weil eben die Fördermittel ausgelaufen sind. Aber auch da gibt es ja jetzt immer Meldungen in Medien, dass niemand mehr E-Autos wolle in Deutschland, was auch ziemlicher Quatsch ist. Ich gehe auch stark davon aus, dass langfristig auch in Deutschland die Menschen auf E-Autos umsteigen. Wird sich zeigen, wie huppelig die Verlaufskurve bis dahin ist. Meine größte Sorge ist da eigentlich mittlerweile tatsächlich, dass wir eine Menge Arbeitsplätze verlieren, weil die Firmen dann daran scheitern. Denn also aus Klimasicht ist mir natürlich mehr oder weniger egal, ob wir in Zukunft hier 90% chinesische E-Autos haben. Aber gesellschaftlich wird das natürlich eine Zerreißprobe, wenn wir auf einmal 2 Millionen Leute haben, die früher in Autofabriken gearbeitet haben, die das jetzt nicht mehr können oder die vielleicht bei einem chinesischen Arbeitgeber dann unterkommen müssen, weil wir das Thema so ein bisschen verpennen.
Ja, also es ist halt weiter so, das Thema Mobilität in Deutschland, das hinkt hinterher, aber der Rest ist auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Und wenn wir diese Leistungspeaks dann mittags haben, das, was wir gerade bei uns in der Baubranche natürlich brauchen, ist grüner Wasserstoff. Und wenn man halt den überschüssigen Strom dann nutzen würde, um daraus grünen Wasserstoff zu machen, dass unsere massiven Baustoffe zukünftig halt nicht mehr mit Gas produziert werden, sondern halt mit grünem Wasserstoff, dann haben wir da halt auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Klar, aber Infrastruktur und...
Ich war gerade, gestern ist doch das Netz beschlossen worden, ne? Das Wasserstoffnetz. Mhm. Ja, also auch das wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Wir haben jetzt tatsächlich einen großen Wurf in Richtung, dass wir Wasserstoffwirtschaft haben. Das sind alles Dinge, die mich positiv stimmen. Ich weiß schon, also wer jetzt zuhört und sich aufregt, ich weiß auch, Wasserstoff hat Grenzen und nicht alles machen wir mit Wasserstoff, aber bestimmte Dinge werden wir mit Wasserstoff machen. Gerade die Baubranche wird mir dazu stimmen. Und ist ja auch im Prinzip dasselbe Argument. Also, weil ich eben nicht möchte, dass wir am Ende zu wenig haben, möchte ich, dass wir jetzt ein Netz bekommen. Und klar, ich möchte auch nicht, dass wir auf einmal jetzt alle Wasserstoffautos fahren, denn dafür ist der Wasserstoff viel zu kostbar.
Ja, und das ist ja mit Elektro jetzt echt gelöst. Also es gibt so für uns in der Baubranche das Thema bei der Heizung, auch die Wärmepumpe wurde ja unwahrscheinlich diskutiert. Und wir haben in der Vergangenheit immer auf die Brennstoffzelle gewartet. Die ist da, die ist verfügbar, aber sie nimmt keiner, weil sie halt einfach von der Effizienz her nicht das ist, was sie sollte. Und die Wärmepumpe ist halt haushoch überlegen. Und genauso sehe ich es in der Elektromobilität aktuell. Ich will nicht 10 Jahre in die Zukunft schauen, dass einfach das Elektroauto das Sinnvollste ist und das Wasserstoffauto in diesem Moment vielleicht nicht. Ja. Aber natürlich ganz sicher auch nicht mehr der Verbrenner.
Das ist so ein bisschen das Witzige, ne? Ich kriege auch ganz oft Antworten, warum denn niemand am Wasserstoffauto arbeiten würde, wo ich dann denke, da haben doch Tausende von Menschen daran gearbeitet. Ich bin selbst in einem gefahren. Also es gab selbst hier im Carsharing-Pool von Wiesbaden gab es ein Wasserstoffauto. Ich bin damit zu einer Wasserstofftankstelle gefahren und habe das Ding aufgeladen. Und wenn es jetzt wenn Batterien irgendwie nicht besser geworden wären, vielleicht wäre das die Lösung gewesen, aber sie haben halt so einen riesen technologischen Sprung gemacht, die Batterien, dass wir aktuell eigentlich Wasserstoffautos nicht brauchen. Und das erste ist irgendwie aus den 60ern vom Band gelaufen. Also es ist wirklich, nichts, was jetzt super neu wäre. Man muss da wirklich konstatieren, dass hier der Markt entschieden hat, was aktuell die bessere Technologie ist. Und ich sage das jetzt, ohne irgendwie finanziell beteiligt zu sein irgendwo. Mir ist das vollkommen egal, wenn sich auf einmal alle entscheiden würden, dass wir in Richtung Wasserstoff gehen und damit klimaneutral werden, dann wäre es mir auch recht. Es sieht nur aktuell einfach nicht so aus.
Ja, und das finde ich ist schon ein ganz, ganz gutes Schlusswort. Also ich sehe es genauso, ergebnisoffen forschen. Bitte nicht mit Scheuklappen. Wenn irgendwie eine andere Idee, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, jemanden kommt, der das Problem löst oder uns voranbringt, dann bitte. Aber bitte schließt den nicht aus, aber halt auch nicht an irgendwie welchen Technologien festzuhalten, die sich halt einfach nicht durchgesetzt haben. Klar kann morgen der große Wurf auch da kommen, will ich nicht ausschließen, aber wenn er nicht da ist, und das haben Sie ja so schön in den Büchern gesagt, wir haben die Technologie, die wir brauchen. Wir müssen jetzt nicht nur irgendwas total Neues erfinden, sondern es ist alles da, wir müssen es jetzt umsetzen. Und ich hoffe, dass es genauso wie bei unseren Impfstoffen für Corona ist, das war ja auch undenkbar, dass wir diesen Impfstoff machen. Der Druck war auf einmal so groß, in so kurzer Zeit. Wir haben 20 Jahre dran geforscht, wir haben es nicht hingekriegt. Auf einmal war der Druck so groß und in 3 Monaten haben wir es hingekriegt. Und ich bin absolut überzeugt, dass es bei uns mit dem Klimawandel genauso ist. Wir werden das schaffen. Wir müssen in diesem Jahrzehnt echt große Schritte nach vorne tun und es tut sich auch was. Und klar sind es immer noch dicke Bretter, die wir bohren müssen, aber ich bin echt positiv in den letzten Jahren, dass sich einiges, zumindest bei uns in der Baubranche, getan hat, was undenkbar war. Es ist immer noch bei vielen echt schwer, die haben es noch nicht verstanden, aber auch die werden es irgendwann verstehen oder sie werden verschwinden vom Markt.
Vermutlich, ja. Ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass auch in den Köpfen sich ein bisschen was ändern muss, denn dann sind natürlich auch Leute involviert, die genau diese Lösungen erfinden. Und ein ganz tolles Beispiel ist, in USA ist gerade ein bisschen im Hype, dass da wieder ein bisschen auf Geothermie gesetzt wird, weil es da eine neue Art gibt, zu bohren. Da gibt es so die Form, dass man praktisch horizontale Bohrlöcher, mehrere auf einmal, irgendwie durch einen Stollen treibt. Und ob das jetzt funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Aber die Idee kommt von der Firma, die eigentlich für die Gaslobby gearbeitet hat. Und da saßen ein paar Leute, die gemerkt haben, okay, das ist nicht der Weg der Menschheit. Wir müssen jetzt Lösungen erfinden. Und diese Menschen versuchen jetzt eben gerade ein Start-up, um in Zukunft Geothermie erschwinglich zu machen. Und das ist, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir als Gesellschaft sehr viel weiter kommen, wenn wir alle Kräfte bündeln und sich die meisten Menschen aufmachen, dieses Problem zu lösen. Dann sind Menschen unglaublich erfindungsreich und können erstaunliche Dinge tun. Sie waren in den letzten 20 Jahren ein bisschen gebremst, was das anging.
Ja. Eine letzte Frage heute, die wieder so ein bisschen auf unseren Bereich, also auf das Bauthema zurückgeht. Ich weiß, Sie schauen so aus der Helikopterperspektive auf das ganze Thema, aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Tipp, den Sie Bauwilligen geben können, die heute darüber nachdenken, ein schönes neues Haus zu bauen im Sinne des Klimawandels.
Ja gut, da geht es natürlich direkt immer gleich um Wärme. Viele Menschen ist nicht klar, wie viel Energie in so einem Haus oder einer Wohneinheit in die Wärme geht. Also wirklich, ich glaube, 80% sind allein Raumwärme. Das heißt, selbst wenn man beim Stromtarif das Schlimmste nimmt, was der Markt hergibt, aber dafür eine ordentliche Heiztechnik verbaut, dann hat man immer noch klimatisch absolut gewonnen. Und da würde ich auch versuchen, eine Lösung zu nehmen, die wirklich zukunftsfähig ist und da auch wirklich sich anzugucken, was auch Gaspreise in den nächsten Jahren machen werden und sich nicht so darauf auszuruhen, okay, ich rechne das mal für das Jahr 2024 durch und da ist der Gasboiler immer noch so ein bisschen günstiger. Das mag sein, aber so eine Heizung hält natürlich auch ein paar Jahre und wenn die Preisstrukturen in 10 Jahren ganz anders aussehen, dann kann sein, dass man die klimatechnisch schlechtere und auch noch ungünstigere Heizung gewählt hat. Und das gönne ich wirklich niemandem. Das soll auch nicht hämisch klingen. Ich habe wirklich Sorge, dass eine ganze Menge Leute da auf die falsche Technik setzen und am Ende doppelt angeschmiert sind. Und auch das würde zu noch mehr Frustration führen, die wir gerade echt nicht gebrauchen können.
Vielen Dank. Vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. Vielen Dank für dieses Interview. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, aus unserer Branche auf das große Ganze zu schauen. Und vielen Dank für den Input, den ich und unsere Hörer dort bekommen konnten.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Zum dritten Buch gerne wieder.
Ja, sehr gerne.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.